Luftnot. Warum sollten verschiedene Fachrichtungen draufsehen?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Luftnot, Atemnot, auch bei wenig Anstrengung oder in Ruhe. Nur wenn man die Ursache findet, lässt es sich wirksam behandeln. In der Dyspnoe-Ambulanz der Asklepios-Klinik Wandsbek wird man innerhalb eines Tages die Ursache finden, sagt Olaf Borlich, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Asklepios-Klinik Wandsbek. Was heißt Luftnot genau?
Ist ein komplexes Gefühl, das auf verschiedenen Empfindungen beruht. Lässt sich nicht auf eine Kleinigkeit zurückführen, sondern wenn man es so will, ist es ein Missverhältnis zwischen Anforderungen und der Leistung, die der Körper entwickeln muss, um diese Anforderungen zu befriedigen. Das ist normalerweise in einem Gleichgewicht, dann empfinden wir keine Luftnot. In dem Moment, wo entweder die Anforderungen steigen oder aber der Aufwand, den ich betreiben muss, um diese Anforderungen zu erfüllen, empfinde ich Luftnot. Das kann also sein, dass man entweder das Atemzentrum sagt, du musst mehr atmen, oder aber die Muskulatur beispielsweise nicht in der Lage ist, mehr zu leisten und sich mehr anstrengen muss dafür. Das ist letztendlich ganz technisch ausgedrückt.
Also das heißt im Grunde, das Atmen merkt man ja normalerweise eigentlich nicht. Also das geht ja so nebenbei eigentlich. Aber wenn ich dann merke, dass ich doch so oder dass ich über diese Spitze nicht rüberkomme beim Luftholen zum Beispiel oder dass ich viel häufiger atmen muss, um das Gefühl zu haben, dass nichts wehtut im Brustkorb, so kann ich mir das vorstellen, dann habe ich mehr Einsatz bringen müssen als früher.
Genau.
Und das könnte ein Anzeichen sein.
Das ist dann, was wir als Luftnot empfinden. Die Imbalance oder das Ungleichgewicht zwischen Erfordernissen und der Leistung, die dafür erbracht werden muss.
Muss das in Anstrengung sein oder ist es eine Anstrengung, die nicht eigentlich ziemlich...
Luftnot kann in jeglicher Situation auftreten, kann in Ruhe und bei stärkster, also zwischen Ruhe und stärkster Belastung ist es eine kontinuierliche Entwicklung. Das kennt jeder, wenn jemand in großer Geschwindigkeit 4 Stockwerke hochrennt, dann empfindet jeder Luftnot, auch ein gut trainierter Mensch empfindet das, aber es gibt eben auch Patientinnen oder Patienten, die eben in Ruhe Luftnot empfinden, also da ist jede Konstellation denkbar.
Und heißt Luftnot dann, dass ich zu wenig Sauerstoff habe in dem Moment?
Nicht unbedingt. Das ist auch ein komplexer Zusammenhang. Der Sauerstoff muss nicht unbedingt erniedrigt sein, um Luftnot zu empfinden. Ich bringe da immer gerne das Beispiel des 100-Meter-Laufs. Da hat jeder Leichtathlet im Olympiafinale hat tatsächlich Luftnot, wenn er über die Ziellinie läuft. Aber die haben alle einen ganz normalen Sauerstoffwert im Blut. Der Zusammenhang mit der Luftnot dort ist wesentlich komplexer. Das hat was mit der Übersäuerung des Blutes zu tun. Aber der Sauerstoff spielt nicht zwingend die entscheidende Rolle beim Luftnotgefühl.
Mhm. Anstrengung, also ab wann wird's anstrengend und schafft man 2 Treppen oder schafft man 4 Treppen? Manche wären sowieso schon froh, wenn sie nur eine schaffen. Also Luftnot ist ja etwas sehr Subjektives. Wie geht denn dann ein Mediziner damit um, mit diesem Satz, ich habe Luftnot?
Man muss sich mit den Menschen auseinandersetzen, muss sie befragen, muss sie über die zeitlichen Zusammenhänge befragen, in welchem Zeitraum hat sich die Luftnot entwickelt, ist die weiter fortschreitend, ist das ein stabiler Zustand, reden wir da über eine Entwicklung über Monate, über Jahre, vielleicht über Tage oder Stunden. Das hat natürlich ganz unterschiedliche Gewichtungen dann. Auch das, was die Menschen beschreiben, wenn man sie fragt, was hast du denn für eine Luftnot, kann sehr unterschiedlich sein. Einige beschreiben eine Enge in der Brust, andere sagen, sie kriegen die Luft nicht richtig durch, andere haben das Gefühl zu ersticken, andere berichten von eventuell auch schmerzhaften Ereignissen. Also es ist ganz unterschiedlich, was Menschen berichten und teilweise können diese Symptome, so wie sie geschildert werden, auch auf die Ursache schon in gewisser Weise hindeuten, ohne da jetzt eine Regel draus zu machen.
Ja, Sie haben ja so eine Dyspnoe-Ambulanz bei sich in der Klinik. Ja. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
Das ist eine ambulante Einrichtung bei uns, die wir zusammen mit unseren Kardiologen betreiben. Da geht es letztendlich darum, bei Menschen, die Luftnotprobleme haben, die aber einerseits eventuell, das ist die seltenere Gruppe, noch gar nicht wissen, woher die Luftnot kommt, aber das vielleicht durch den Hausarzt und vielleicht auch durch andere ambulante Ärzte bereits versucht wurde, rauszufinden. Oder aber es sind Patienten, die zum Beispiel eine Herzerkrankung haben und eine Lungenerkrankung haben, wo man aber nicht genau weiß, welches von den beiden Problemen ist denn jetzt eigentlich führend? Oder wie kann man, wo kann man entscheiden, muss jetzt eher der Kardiologe noch was tun oder ist jetzt eher der Lungenfacharzt gefragt? Also das sind im Prinzip die beiden Patientengruppen, die wir sehen. Und es ist halt so, in einem Termin werden sowohl Kardiologe als auch Pneumologe Stellung beziehen.
Das heißt also, die Ausgangslage ist, ich empfinde Luftnot, dann gehe ich zu meinem Hausarzt, sag ich mal, der auch dann sagt, ja, das stimmt, also es könnte besser gehen bei Ihnen. Das nimmt mir ja schon mal dieses Subjektive weg wahrscheinlich, dieses Gefühl, stell mich nur an. Und dann sagt der Hausarzt, geh mal zum Kardiologen. So, und der Kardiologe sagt dann, nee, du bist innerlich wie neu. So, ist das so der Punkt?
Ja, in der Regel wird dann der Hausarzt versuchen, erstmal auch den Pneumologen ambulant hinzuzuziehen. Aber wie gesagt, auch da sind häufig die diagnostischen Möglichkeiten in den Praxen eben nicht ganz direkt vergleichbar mit den Möglichkeiten in einem Krankenhaus. Ja. Wie gesagt, die beiden Fachrichtungen sind sich uneins. Gerade wenn beide eventuell was gefunden haben und keiner genau weiß, was steht jetzt eigentlich im Vordergrund, dafür fühlen wir uns verantwortlich.
Ja, und wenn der Hausarzt dann sagt, okay, dann gehen wir doch mal zu dieser Ambulanz, also zu Ihnen, zu der Dyspnoe-Ambulanz. Was brauche ich denn dafür?
Eine Einweisung.
Keine Überweisung,
Einweisung. Eine Einweisung, weil wie gesagt, Krankenhäuser dürfen nur stationär arbeiten und das ist eine Einweisung, bei der wir letztendlich prüfen, ob dort ein stationär behandlungsbedürftiges Erkrankungsbild dahinter steckt.
Aber Einweisung heißt nicht, dass ich dann automatisch schon eine Tasche bei mir haben muss,
selbstverständlich nicht.
Kassiert werde.
Nein, sondern das sind in der Regel dann Fragestellungen, die man dann an einem Tag beantworten kann und dann, wenn ein stationärer Behandlungsbedarf entsteht, klar, notfallmäßig kann immer was rauskommen, was ganz dringend ist, das ist aber extrem selten. In der Regel wird dann ein elektiver, also ein geplanter Termin sich dann anschließen, wenn überhaupt ein stationärer Behandlungsbedarf dabei rauskommt.
Aha, das heißt, man kann nochmal drüber reden, wann das dann sein sollte. Ja. Aber dieser Tag bei Ihnen, wie läuft der?
Die Patienten kommen zu uns in die Ambulanz, in große zentrale Ambulanz bei uns und werden dort zunächst von uns Pneumologen gesehen, durchlaufen sozusagen die übliche lungenfachärztliche Diagnostik mit Lungenfunktion, Blutgasanalyse, körperlicher Untersuchung mit Anamnesegespräch natürlich und werden dann, wenn die Befunde gesichtet worden sind, zu den Kardiologen weitergereicht und dann zieht der Kardiologe sein Programm durch und guckt mit Herzultraschall, mit EKG, mit speziellen Laborparametern beispielsweise, auch mit einer körperlichen Untersuchung und natürlich auch einem Anamnesegespräch noch einmal nach dem Rechten. Und dann in der Regel werden wir uns zusammensetzen, Kardiologe und Pneumologe, und werden den Fall dann diskutieren und uns ein Bild machen, eine Meinung bilden und die dann mit der Patientin oder dem Patienten besprechen.
Guckt der Kardiologe auf jeden Fall?
Der guckt auf jeden Fall.
Auch wenn Sie schon sagen, eindeutig, dass es Asthma?
Nein, es ist, würde dann immer der Kardiologe, also es gibt natürlich gewisse sehr eindeutige Fälle, wo man sagt, okay, da passt jetzt alles zusammen, dann muss man vielleicht nicht unbedingt den Kardiologen dazu holen. Aber in der Regel sollte der Kardiologe einfach mit drauf gucken, weil man auch, wie wir so sagen, Läuse und Flöhe haben kann. Und es kann natürlich zwei Erkrankungen eine Rolle spielen und wie gesagt, das ist immer das Versprechen bei uns, insofern wollen wir das auch halten.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Herz und Lunge, das sind so die zwei häufigsten Ausgangspunkte für Luftnot?
Ja, im Groben ja. Das sind die beiden Organe, die am meisten mit Luftnot, mit dem Gasaustausch im Körper zu tun haben. Und da verbergen sich auch die meisten Diagnosen in diesen beiden Organen.
Ist es häufig, dass beide die Ursache sind?
Das gibt es insbesondere im fortgerückten Lebensalter natürlich. Ja. Bei jüngeren Menschen ist es häufig dann eher die eine Schublade oder die andere Schublade. Aber bei älteren Menschen kann das natürlich gut sein, dass sowohl Herz und Lunge erkrankt sind. Und dann muss man eben auch im interdisziplinären Gespräch schauen, wo liegt jetzt sozusagen das Haupt Gewicht der Symptomatik, was nicht heißt, dass man die andere Schublade unberücksichtigt lässt, aber vielleicht kann man im interdisziplinären Gespräch dann doch festlegen, was jetzt der ausschlaggebende Befund ist.
Also um nochmal so auf die Ursachen zu kommen von solchen, von Luftnot, also was mir spontan einfallen würde, wäre Asthma, was mir spontan einfallen würde, eine Lungenembolie vielleicht, was noch? COPD ist auch
sowas, oder? COPD ist ein Thema, das wären sozusagen die sehr klassische Erkrankungen, die aus dem pneumologischen Bereich kommen. Es gibt natürlich auch aus dem kardiologischen die Herzschwäche, die Herzinsuffizienz, Herzklappenfehler beispielsweise können eine wesentliche Rolle spielen. Eine koronare Herzerkrankung kann dahinter stehen. Es gibt noch etwas seltenere Erkrankungen wie den Lungenhochdruck beispielsweise, der sehr schwere Luftnotsymptome verursachen kann. Da gibt es also sehr viele verschiedene Ursachen. Da gibt es verschiedene seltene Lungenerkrankungen, die sogenannten interstitiellen Lungenerkrankungen. Das sind sehr seltene Lungenentzündungen, die dahinter stehen können, die häufig einen schleichenden Verlauf nehmen. Wie gesagt, in einigen Fällen kann es eben aber auch mal ganz andere Organe betreffen. Beispielsweise kann die Niere an einer Stelle eben auch einmal ein Problem darstellen. Bei einer Nierenschwäche kann es zu einer Übersäuerung des Blutes kommen. Und die Antwort des Körpers ist immer eine verstärkte Atmungsarbeit, weil über einen komplizierten Mechanismus der Körper die Übersäuerung des Blutes abmildern kann mit einer Hyperventilation, mit einer verstärkten Atmung. Also kann auch eine Nierenschwäche dahinter stehen. In sehr, sehr seltenen Fällen können es auch neurologische Erkrankungen sein, die sogenannten neuromuskulären Erkrankungen, das heißt Erkrankungen, die Nerven bzw. Muskeln betreffen, die dann zu einer erheblichen Schwäche dieser Muskeln führen, die dann dazu führen, dass das ist das, was ich meinte, das Atemzentrum stellt eine Anforderung und die Muskeln sind zu schwach, um diese Anforderung zu erfüllen. Und dieses Ungleichgewicht führt dann eben auch zu einem Luftnotgefühl. Ja. Das ist sehr selten, aber muss man immer mit bedenken.
Und angenommen, Sie finden eine Diagnose, also die auch belastbar ist, eine Diagnose. Ja. Wie geht es danach für mich weiter?
Das hängt natürlich ganz von der Diagnose ab, wenn man es mal so ganz einfach ausdrücken kann. Aber in erster Linie wird natürlich entschieden, ist es wirklich was Akutes, was unmittelbar lebensbedrohlich ist, was ein sofortiges Eingreifen erfordert. Das ist, wie gesagt, in der Regel nicht der Fall. Meistens sind es chronische Erkrankungen, die auch chronisch weiter behandelt werden müssen. Letztendlich geht es darum, können wir als Krankenhaus etwas tun oder ist es tatsächlich eine chronische Erkrankung, die weiter ambulant betreut werden muss?
Das heißt also, wenn es um eine Lungenembolie zum Beispiel ginge oder eine Fibrose, die Sie entdecken, also Dinge, wo man sehr schnell, also weil sie fortschreitend ja auch erst handeln muss, dann bei Ihnen?
Genau, dann würden wir ein Behandlungsangebot machen in dem Fall und würden dann mit den Patienten dann alles Weitere besprechen. Wenn wir feststellen, dass es in Anführungszeichen nur eine COPD sozusagen ist, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, dann ist das in der Regel ein Krankheitsbild, was tatsächlich vom Hausarzt bzw. vom niedergelassenen Pneumologen weiter behandelt werden kann. Das ist dann in der Regel nicht unmittelbar stationär behandlungsbedürftig und das werden wir dann auch entsprechend dann weiterreichen.
Und bei den Kardiologen?
Ist es ähnlich. Wenn beispielsweise schwerere Herzklappenfehler erkannt werden, die gut behandelbar sind mittels moderner Katheterverfahren zum Beispiel, dann wird von den Kardiologen ein entsprechendes Behandlungsangebot gemacht. Wenn es tatsächlich eine Erkrankung ist, die auch eher eine chronische Herzschwäche ist, die rein medikamentös behandelt werden muss, ohne dass das jetzt unmittelbar im Krankenhaus erfolgen muss, wird das dann auch an die ambulante Ebene wieder weitergereicht.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!